Dankbarkeit. Ja. Was verstehen wir heute unter diesem Wort? Heute ist doch oft so, dass Dankbarkeit für etwas ausgedrückt wird, das man selbst bekommen hat. Ja. In manchen Fällen, beziehungsweise hoffentlich in vielen Fällen, ist es Dankbarkeit von ganzem Herzen. Manchmal kostet es aber auch Überwindung, Danke zu sagen, wenn man was bekommt, ja, wo man jetzt nicht so viel mit anfangen kann. Und eigentlich sagt man nur Danke aus Höflichkeit. Dankbar, aber auch für die Dinge, die uns widerfahren oder die uns nicht widerfahren, wie zum Beispiel ein Autounfall, dem wir nur knapp entgangen sind, weil wir Glück gehabt haben. Dankbarkeit äußert sich in so vielen Facetten unseres Lebens. Und leider ist es oft so, dass sich diese Dankbarkeit nur um uns dreht. Was uns widerfährt, was wir bekommen. Wie wäre es aber an dieser Stelle, wenn wir uns für andere freuen, wenn wir dankbar für das sind, was anderen widerfährt? Wie wäre es, wenn du anfängst oder weitermachst, dankbar dafür zu sein und dankbar für diejenigen zu sein, die rechts und links heute neben dir sitzen, hier im Gottesdienst, dankbar dafür werden, was Gott in ihrem Leben getan hat? Und genau diese Dankbarkeit, die können wir im Brief an die Philipper sehen. Wir können sehen, wie Paulus diese Dankbarkeit ausdrückt, indem er Gott lobt, indem er Gott dankt. Aber bevor wir in die Verse heute einsteigen, lasst uns den Philipperbrief schon mal aufschlagen. Wollen wir zurückschauen, was wir letztes Mal betrachtet haben, als wir in diesen Brief eingestiegen sind. Da schreibt Paulus diesen Brief, der von Freude und Dankbarkeit erfüllt ist und steht in Rom unter Hausarrest. Er war in einer Gefangenschaft. Und wir haben auch gesehen, dass es Paulus nicht daran hinderte, voller Freude davon zu berichten, was Gott, was der Herr in seinem Leben aktuell tut. Nicht, was er alles getan hat, sondern was er jetzt gerade wirkt, was er jetzt gerade tut. Und in den Briefen, die er aus derselben Situation geschrieben hat, ja, dem Epheserbrief, dem Kolosserbrief und dem persönlicheren Philemonbrief, können wir sehen, dass Paulus diese Situation gebraucht, um das Evangelium zu verkündigen. Und zwar am Haus des Kaisers und dort die Menschen zu Christus zu führen. Das können wir in dem Gruß sehen, den Paulus an die Philipper schreibt, dass die Gläubigen aus dem Dienst des Kaisers die Gemeinde ganz besonders grüßen lassen. In 4 Vers 22 könnt ihr das nachlesen. Von Rom aus schreibt Paulus also diesen Brief und erwähnt Timotheus in den Eingangsgrüßen, in Vers 1, der offensichtlich bei ihm war und ihn tatkräftig unterstützte. Wir sehen, dass Timotheus länger bei ihm war und da heißt es in den Versen 1 und 2 im Philipperbrief, Paulus und Timotheus, Sklaven Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus und Timotheus bezeichnen sich als Sklaven Jesu Christi. Sie haben ihm gehört, weil Jesus sie um einen teuren Preis erkauft hat, nämlich sein Leben. Und sie konnten sich nicht aussuchen, ob sie ihm dienen oder nicht. Aber ihre Einstellung, wie sie ihm dienten, war von der Liebe zu ihrem Herrn und der Bereitschaft, das zu tun, was er möchte, geprägt. Es geht nicht um sie, es geht nicht um Paulus, es geht nicht um Timotheus, sondern es geht um ihn. Und dieser Aspekt zieht sich durch den ganzen Philipperbrief hindurch. Paulus, er schreibt dann alle Heiligen und schließt dort die Aufseher, also die Ältesten und Diakone mit ein. Was uns wirklich zeigt, dass die Gemeinde in Philippi eine fertige Gemeinde war, die die biblischen Strukturen einer Gemeinde schon umgesetzt hat. Weil diese zwei Ämter erwähnt werden. Die Gemeinde in Philippi ist während der zweiten Missionsreise entstanden, weil Paulus nach Mazedonien gereist ist. Und in Philippi konnte er einigen Frauen das Evangelium erklären, worauf Lydia errettet wurde. Apostelgeschichte 16 könnt ihr das nachlesen. Und wahrscheinlich hat sie ihre Räumlichkeiten der Gemeinde in Philippi zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde bestand aus Menschen, die den Dienst und das Leiden des Paulus miterlebt haben. Als er in Philippi zusammen mit Silas nur als Beispiel im Gefängnis saß und auf wunderbare Weise befreit wurde. Paulus hatte einen besonderen Draht zu den Philippern, er kannte sie persönlich. Er hat sie nicht nur dieses eine Mal besucht auf der Missionsreise, sondern er hat sie wieder besucht und so direkten Kontakt zu den Geschwistern dort gehabt. Die Philipper schätzten Paulus und Paulus schätzte die Philipper und die Philipper unterstützten Paulus und seinen Dienst, wo sie nur konnten. Sie gaben Geld, damit Paulus nicht den anderen, denen er diente, auf der Tasche liegen musste. In diesem Brief, den er an die Philipper ca. 62 nach Christus schreibt, ermutigt er die Philipper schon zu Beginn in Versen 1 und 2, dass die Gnade und der Friede von Gott, unserem Herrn Jesus Christus, mit ihnen sei, mit ihnen ist und leitet den Brief damit ein. Diese zwei Verse haben wir uns das letzte Mal angeschaut. Heute wollen wir uns mit den Versen 3 bis 8 beschäftigen und wir wollen uns anschauen, wie dankbar Paulus für die Philipper war und wie sehr er sich über sie freut. Und wie ernst er den Aufruf nimmt, den er an die Thessalonicher schreibt, wenn er sagt, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wir wollen uns diese Verse der Dankbarkeit anschauen und daraus 4 Beispiele der ermutigenden Dankbarkeit des Apostels ziehen. Lasst uns die Zeit nehmen und die Verse lesen. Philipper 1, die Verse 3 bis 8. Dort schreibt Paulus, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Da haben wir zunächst die Dankbarkeit für die Geschwister. Das ist der erste Punkt, die Dankbarkeit für die Geschwister, die Paulus in den Versen 3 und 4 ausdrückt. Da heißt es, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Fürbitte, für euch alle Fürbitte tue, mit Freuden. Diese Fürbitte, die sehen wir dann in Vers 9 und 10, wo diese Fürbitte deutlich wird. Das werden wir uns nächstes Mal anschauen. Aber die Worte, ich danke meinem Gott, die finden wir in fast jedem Brief, den Paulus geschrieben hat, wieder. Lediglich im Galaterbrief finden wir es nicht und auch im Brief an Titus wird diese Zeile nicht erwähnt. Und die Worte zeigen auf, wie sehr Paulus daran denkt, dass die Gemeinde nur durch Gottes Gnade entstanden ist. Oder dass die Gemeinden, an die er schreibt, durch seine Gnade entstanden sind und dass er dafür Gott dankt oder preisen muss. Paulus, er betet inständig für die Geschwister in Philippi und tut das mit Freude, indem er Gott für jeden Einzelnen dankt. In Vers 4 wird es noch deutlicher, indem er sich quasi wiederholt, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle Fürbitte tue. Er wiederholt es und unterstreicht die Beständigkeit seines Gebets noch einmal. Paulus war ein Beter. Er hat es verstanden, was es heißt, in allem von Gott abhängig zu sein. In allem auf ihn zu vertrauen. Er liebt die Philipper. Er steht für sie im Gebet ein. Die Geschwister, die ihn schon lange begleiteten und schon lange unterstützten. Er betet für seine Freunde und das, ist doch etwas Ermutigendes, was wir nachahmen dürfen, was du nachahmen darfst, was ich nachahmen darf. Oft ist es doch so, dass wir uns freuen, wenn jemand auf uns zukommt oder uns kurz anruft und sagt, hey, ich habe in letzter Zeit an dich gedacht und ich habe mich gefragt, wie es dir wohl geht. Umso mehr freuen wir uns doch, wenn jemand auf uns zukommt und uns sagt, dass er für uns gebetet hat. Hey, ich habe dafür gebetet, dass der Herr deine Anliegen annimmt. Wir dürfen und sollen füreinander beten. Und warum geben wir diese Ermutigung nicht weiter, dass wir füreinander beten? Paulus gibt es freimütig und mit Freude zu, dass er regelmäßig, nämlich immer, wenn er an die Philipper denkt, für sie betet. Er gibt an einer anderen Stelle im Epheserbrief aber auch freimütig und dankbar zu, dass er auch das Gebet braucht. Da heißt es im Epheserbrief, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht für diesen Zweck. In aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch füreinander, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Paulus war sich dessen bewusst, dass er von Gott abhängig war. Er braucht deshalb genauso das Gebet wie alle anderen auch. Er weiß dadurch, dass alle anderen dadurch vor Gott treten und alle anderen, für die er beten muss, die für ihn beten muss, von Gott abhängig sind. Jedes Mal, wenn er an sie denkt, betet er inständig für sie. Meine Herausforderung an dich heute, wenn du an eine Person aus der Gemeinde denkst, die jetzt gerade rechts oder links neben dir sitzt, dann bete für sie. Wir sind noch ein relativ kleiner Haufen hier und man kennt doch die Gebetsanliegen voneinander. Ich weiß, was den anderen so grob beschäftigt. Bete dafür, wenn ihr an diese Person, an eine Person aus der Gemeinde denkt. Vielleicht hilft euch das auch, den anderen besser kennenzulernen, weil ihr sagt, hey, ich möchte wissen, für was ich beten kann. Vielleicht hilft es dir auch, Vorurteile abzubauen. Ich danke meinem Gott, schreibt Paulus, so oft ich an euch denke. Dankst du Gott, so oft du an den anderen denkst? Das ist meine Herausforderung. Und wenn wir den Text weiterlesen, dann sehen wir, wie sich diese Dankbarkeit für die Philipper weiter äußert. Da heißt es in Vers 5, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Paulus dankt seinem Gott, wenn er an sie denkt, und er ist dankbar für die Gemeinschaft am Evangelium. Das ist der zweite Punkt, er ist dankbar für die Gemeinschaft am Evangelium. Da Philippi eine der ersten Gemeinden war, die in Europa gegründet wurde, und dieser Gründungszeitpunkt ja jetzt mittlerweile schon 10 Jahre zurückliegt, können wir sehen, dass sie sich aktiv in der Verbreitung des Evangeliums beteiligt haben. Manche Kommentatoren schreiben hier, dass die Philipper die Gemeinschaft durch ihr Geld geben, durch ihre Geldgaben hatten, was durchaus sein kann, weil wir wissen, dass die Philipper Paulus großzügig unterstützt haben. In Kapitel 4 vom Philipperbrief macht Paulus darauf aufmerksam, indem er schreibt, doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philipper wisst ja, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt habt im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Wenn wir den Brief weiterlesen, dann müssen wir aber auch sehen, dass es mehr beinhaltete als nur die finanzielle Unterstützung, die die Philipper Paulus gegeben haben. Die Gemeinschaft am Evangelium bezieht sich auf die ganze Zusammenarbeit, die es ermöglicht, das Evangelium zu verkünden. Ob es die Verkündigung selbst war, die die Philipper wahrnahmen in ihrer Umgebung, oder das Mitleiden, mit Beten und Mitfühlen mit Paulus, das alles beinhaltet die Gemeinschaft am Evangelium. Und das Wort Koinonia, das hier für Gemeinschaft gebraucht wird, bedeutet eine Verbindung oder, wie der Text es übersetzt, eine Gemeinschaft zu haben, die darüber hinausgeht, nur flüchtig an etwas zu denken. Auch nur kurz darüber nachzudenken und dann ist der Gedanke schon wieder weg. Sondern es geht vielmehr um das Teilhaben an der Sache des anderen. Es geht darum, dass die Philipper Gemeinschaft, Teil am Evangelium des Paulus, das ihnen damals verkündigt wurde, hatte und dass sie es weiter beständig verkündigen. Sie waren aktiv an der Beteiligung, an der Verbreitung beteiligt. Und Paulus war es sehr ernst, dass das Evangelium verkündigt wird. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, auch zu dem Zeitpunkt, wo er den Brief schreibt, war es auch so, dass einige das Evangelium aus Eigennutz oder Neid verkündigt haben. Verse 15 bis 18 im ersten Kapitel. Und Paulus' Einstellung demgegenüber, die finde ich ermutigend, wenn er sagt, es ist ihm egal. Es ist ihm egal, aus welcher Motivation die anderen das machen, solange das Evangelium des Christus verkündigt wird. Und die Philipper, die hatten keinen Teil daran, das Evangelium aus Eigennutz oder Neid zu verkündigen. Denn Paulus war dankbar wegen ihrer Anteilnahme, wegen ihrer Gemeinschaft, der aufrichtigen Gemeinschaft am Evangelium vom Tag der Errettung an bis jetzt. Von dem Tag, an dem sie zum Herrn gefunden haben, bis jetzt. Und ich bin mir sicher, sie werden es auch weiter tun, noch nachdem dieser Brief fertig war. Auch wir dürfen heute die Gemeinschaft des Evangeliums aktiv begleiten. Wie ihr wisst, unterstützen und beten wir regelmäßig für in Griechenland, für in Argentinien und teilen mit ihnen so die Gemeinschaft am Evangelium. Und bitte nehmt diese Aufgabe ernst und denkt an sie im Gebet. Ihr kennt auch die Arbeit unseres Treffpunkts, ja, der unweit von hier ist, und ihr seht die Frucht, die aus dieser Arbeit, Gott sei Dank, schon entstanden ist. Auch daran habt ihr Gemeinschaft. Vielleicht könnt ihr nicht aktiv dienen, aber hey, ihr könnt aktiv dafür beten. Ihr könnt aktiv Gemeinschaft am Evangelium haben und lasst uns diese Gemeinschaft wirklich ernst nehmen. Lasst uns daran denken, wenn wir an den Treffpunkt denken, wenn wir an Gott denken, wenn wir an Gott denken, dass wir für sie beten und dass wir so Gemeinschaft haben am Evangelium. Wenn wir weiterschauen in Vers 6, dann sehen wir, dass drittens Paulus dankbar für die Sicherheit ist, gerettet zu sein. Paulus Dankbarkeit für die Sicherheit, gerettet zu sein. Da heißt es in Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher ein gutes Werk angefangen hat, in euch angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi. Paulus kann das, was er hier sagt, mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, mit hundertprozentiger Sicherheit von sich geben, weil er weiß, dass Gott die Philipper erlöst hat. Ich bin überzeugt, schreibt er. Er hat ein gutes Werk angefangen und er, das bezieht sich nicht auf Paulus oder Apollos, sondern auf Jesus Christus, der ein gutes Werk angefangen hat. Er ist davon überzeugt, dass er, der es angefangen hat, es auch vollenden wird. Und diesen Beginn dieses guten Werkes, den wollen wir uns kurz anschauen im Epheserbrief und da in das vierte Kapitel. Ja, einige von euch werden gleich hellhörig, die Freitagabende mit dabei waren. Und der Epheserbrief befasst sich hier dabei mit diesem Anfang, den Gott schuf. Lasst uns Epheser 4 aufschlagen und dort ab Vers 20 lesen. Und da heißt es in Epheser 4 ab Vers 20, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir sehen hier den alten Mensch und den neuen Mensch. Der alte Mensch, der in der Nichtigkeit seines Sinnes wandelt, das könnt ihr ab Vers 17 lesen in Kapitel 4 dort, und der der Sünde unterworfen ist. Das alte Leben, der alte Lebensstil war von der Sünde, von der Finsternis geprägt, wie wir in Kapitel 5 dann lesen können. Und die Frucht des alten Lebens war der ewige Tod. Diesen alten Menschen, den hatten wir alle mal. Dieses alte Leben, diejenigen, die erneuert wurden, den neuen Menschen angelegt bekommen haben, können davon sprechen, dass der alte Mensch abgelegt wurde. Dagegen wurde der neue Mensch angelegt, ein kompletter Austausch. Da ist nichts mehr von dem alten Menschen übrig. Mit dem Zeitpunkt deiner Bekehrung ist das passiert. Mit dem Zeitpunkt der Erlösung durch den wunderbaren Kreuzestod Jesu ist der alte Mensch, das alte Leben, komplett weggenommen worden und wurde durch das neue Leben ersetzt. Und die Frucht des neuen Lebens und dessen Lebensstil ist das ewige Leben, das Ergebnis. Das ewige Leben, die ewige Gemeinschaft mit Gott. Und Paulus ist sich dieser Erneuerung im Leben der Philipper sicher. Sie haben den neuen Menschen und ihre Gesinnung wurde erneuert. Gott hat ein gutes Werk, ein neues Werk in ihnen angefangen. Er hat sie errettet und er wird es auch vollenden. Wie sehr gilt das für uns heute auch? Bist du dir, sind wir uns bewusst und darüber im Klaren, dass wir durch das kostbare Blut Jesu Christi erkauft wurden? Dass wir, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, zu Christus haben, ein neuer Mensch sind? Und dass der, welcher das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird? Leute, das ist eine hammermäßige Ermutigung. Oder findest du dich eher dort wieder, wo die Galater stehen, den Paulus wirklich auf die Finger klopfen muss, indem er sie zurechtweist und mit ähnlichen Worten hier schreibt: Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen. Hier wird das gleiche griechische Wort benutzt wie das Anfangen im Philipper 1. Und wollt es nun im Fleisch vollenden? Auch hier wieder dasselbe Wort. Und die MacArthur Studienbibel schreibt hierzu Folgendes zu diesem Vers, Galater 3, Vers 3, war das die Vorstellung, die sündige, schwache und gefallene menschliche Natur könnte das Rettungswerk des Heiligen Geistes verbessern, war für Paulus absurd. Er konnte sich nicht vorstellen, wie man auf die Idee kommt, selber zu probieren, diese Heiligkeit, das Werk, was Gott in einem angefangen hat, selbst zu vollenden. Wir sind nicht in der Lage dazu. Der, der es angefangen hat, wird es vollenden. Gehörst du vielleicht gerade zu denen, die nicht so leben, wie Gott es gerade möchte? Zu denen, die Gott in dieser Zeit gerade nicht nachahmen, wie sie es sollen? Hey, dann werde verständig, dass nur der, welcher das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden kann. Und das Fleisch kann es unmöglich. Das Fleisch kann unmöglich das vollenden, was Gott angefangen hat. Oder findest du dich hier wieder? Du hast gar kein neues Leben? Und somit kann auch kein gutes Werk angefangen vollendet werden, weil es nie angefangen hat? Dann kehre um und tue Buße. Wisse, dass Jesus Christus für deine Sünden, für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, dass er bezahlt hat und dass er derjenige ist, der ein gutes Werk in dir anfangen kann, in dir anfangen möchte. Nur er allein. Niemand anders ist in der Lage, keine andere Religion ist in der Lage, ein neues Leben in dir anzufangen. Er allein, Gott allein, der teuer bezahlt hat für das, was wir getan haben. Paulus weiß, dass Gott das Werk vollenden wird. Er war sich dessen bewusst, dass Christus sich gerade deswegen erniedrigte und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Und da heißt es in Philipper 2, eben weil er gehorsam war bis zum Tod, darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Wie genial dieser Abschnitt ist. Wir werden uns diesen Abschnitt noch genauer anschauen. Und ich kann es eigentlich kaum abwarten. Wisse, dass Christus der Herr über allem und vor allem über allen ist. Er, der ein gutes Werk in dir angefangen hat oder anfangen möchte, er wird es auch vollenden. Vollenden, und zwar bis auf den Tag Christi, wie wir in Vers 6 lesen können. Und der Tag Christi, da stellt sich hier uns die Frage, was damit gemeint ist, wenn Paulus diesen Tag erwähnt. Aus dem Alten Testament kennen wir, oder habt ihr den Ausdruck, der Tag des Herrn schon gehört? Pascal hat uns den ausgelegt im Maleachi-Brief. Und dass er vom Gericht und der Ausschüttung des Zornes Gottes spricht, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Aber dieser Tag ist hier nicht gemeint. Ja, es geht hier nicht um Gericht oder Zorn. Wenn wir diesen Teil betrachten, bis auf den Tag Christi, dann sehen wir, wie dankbar Paulus dafür ist, dass er es vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Wenn wir den ersten Korintherbrief betrachten, können wir sehen, dass Paulus sich auf den Tag Christi bezieht und dass dieser Tag das Preisgericht ist für diejenigen, die erlöst sind, die Christus mit seinem Blut erkauft hat. Und bitte geht in den ersten Korintherbrief und schlagt dort gleich das erste Kapitel auf. Und da heißt es im 1. Korinther 1, in Vers 8, der euch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Paulus spricht das Preisgericht an, also nicht die Bestrafung, sondern die Belohnung der Gläubigen, die Christus Jesus selbst durchführen wird. Lasst uns 2 bis 3 Seiten weiterblättern, in das dritte Kapitel gehen. Und dann heißt es in 1. Korinther 3, Verse 10 bis 15, schreibt Paulus, gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, dass er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wenn er über jemand das Werk verbrennt, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, so wie durchs Feuer. Ja, Gläubige werden belohnt für das, was sie getan haben. Das, ihr Lieben, dürft ihr aber nicht mit der Errettung verwechseln, bitte nicht, weil sonst wären wir alle verloren. Es wird ein Gericht, ein Preisgericht für die Gläubigen geben, wo wir alle erprobt werden. wie wir es gerade gelesen haben. Und Paulus wusste, dass auch die Philipper eines Tages dort stehen werden und den Lohn empfangen werden für das, was sie getan haben. Und er ist dankbar dafür, dass derjenige, der sie errettet hat zum Heil, sie auch ans Ziel bringen wird, nämlich die ewige Gemeinschaft mit Gott. Ein Freund von mir hat einmal mit einem Beispiel versucht, dieses Preisgericht zu beschreiben, indem er ein Konzert als Ausgangspunkt genommen hat. Stellt euch eine große Konzerthalle vor, in dem ein Orchester vorne spielt, und es ist ein klassisches Konzert, und jeder, wirklich jeder, auch wenn du jetzt gerade keine klassische Musik magst, findet dieses Konzert wunderschön. Es ist einfach bombastisch. Und da gibt es einige, die darin sitzen, die haben keine Ahnung von Musik. Ja, haben sich nie mit Musik beschäftigt, aber genießen es trotzdem. Da gibt es andere, die dort sitzen, die vielleicht im Musikunterricht in der Schule waren, ja, und ein bisschen was von Musik haben. Und dann gibt es die Leute, die haben Musik studiert. Die kennen das Stück, das gespielt wird, und sind fasziniert von der Präzision der Streicher, von dem Dirigenten vielleicht, von dem Pianisten und dem restlichen Orchester. Und was denkt ihr? Diese Menschen, die wissen, was da vorne abgeht, die werden doch ganz anders belohnt als diejenigen, die nur im Musikunterricht saßen oder keine Ahnung von Musik haben. Aber alle kommen in den Genuss des Orchesters. Ja. Nun, dieses Beispiel hinkt wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle. Es wird deutlich, dass der Lohn für jeden anders aussieht, dass wir für das belohnt werden, was wir getan haben, aber alle in den Genuss der Ewigkeit kommen. Es geht also darum, dass wir alle, die wir sagen, eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben, durch den Retter Jesus Christus, dass wir einmal vor dem Richterstuhl Jesu Christi erscheinen müssen. Da gibt's kein Drumherum. Wir werden alle in Rechenschaft gezogen für das, was wir getan haben, um dann in das ewige Reich einzutreten. Paulus macht seine Motivation deutlich, wenn er im 2. Korintherbrief in Kapitel 5 schreibt: Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch sein Leib, was er durch den Leib gewirkt hat, sei es gut oder böse. Darin sollten auch wir unsere Ehre suchen. Darin sollte unsere Motivation liegen, wenn wir Christus sind, ihm die Ehre zu geben, ihm zu dienen, ob wir daheim sind oder nicht daheim. Und dafür werden wir einen Lohn empfangen. An dieser Stelle, die wir gerade gesehen haben in 2. Korinther 5, steht das griechische Wort Bema, ja, das hier mit Richterstuhl übersetzt wurde. Und dieses Wort hat zwei Bedeutungen. Und zum einen kann hier ein erhöhtes Podest gemeint sein, von dem aus ein Richter sein Urteil gefällt hat. Und da können wir zum Beispiel sehen, dass Pontius Pilatus auf einem Bema saß, als er Jesus verhörte, also auf einem Podest, auf einem erhöhten Podest, von dem er das Urteil aussprach. Und zum anderen, und das ist jetzt hier wahrscheinlich der bessere Gebrauch, ist es das Podest gewesen, auf dem Sportler ihren Siegeskranz, ihre Medaille bekommen haben. Und diese Erklärung macht im 2. Korintherbrief deswegen mehr Sinn, weil Korinth in der damaligen Zeit für die isthmischen Spiele berühmt war. Die isthmischen Spiele waren nur weniger populär wie die Olympischen Spiele. Korinth hatte also einen Platz, auf dem ein Podest stand, ein Bema stand, um Sieger zu ehren. Und Jesus ist auf diesem Podest und verteilt den Lohn an seine Sportler. Also, was die Christen geleistet haben. Im Zusammenhang mit dem vorhin gelesenen aus 1. Korinther 3 können wir sehen, dass wir einen Lohn empfangen werden für das, was wir geleistet haben. Für manche wie durchs Feuer hindurch, für andere bleibt es. Das ist der Tag Christi, den Paulus hier im Philipperbrief anspricht. Und dieser Ausdruck Tag Christi wird noch zwei weitere Male im Philipperbrief erwähnt. Einmal in Vers 10, den wir uns bei der nächsten Predigt anschauen wollen. Und einmal in Kapitel 2, Vers 16. Und ich bitte euch, dahin zu gehen. Philipper 2, wir werden ab Vers 14 lesen. Philipper 2, ab Vers 14, dort heißt es, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Paulus war sich dessen bewusst, dass er für das belohnt wird, was er getan hat und was er immer noch tut. Er möchte nicht vergeblich laufen, weil er für Gottes Werk eifert. In seinem Brief ermutigt er die Philipper, dieses Ziel im Auge zu behalten und ihr Leben würdig des Evangeliums zu führen. Die Epheser ruft er auf, würdig der ihrer Berufung zu wandeln, mit der sie berufen worden sind. 4 Vers 1. Und die Kolosser ermutigt er, angespornt zu sein von der Hoffnung, die auf dem Zukünftigen liegt und im Himmel aufbewahrt ist. Kolosser 1, Vers 5. Er ist sich des Tages des Herrn Jesus Christus bewusst und eifert danach, ihn zu erreichen. Was für einen Lohn wirst du empfangen? Die Verse in 1. Korinther 3 machen es deutlich, dass einige wie durchs Feuer gerettet werden. Und das ist nicht etwa ein Freibrief, das zu tun, was man will und fröhlich weiter zu sündigen. Ja, ich werde ja gerettet wie durchs Feuer, also mache ich mal weiter. Hey, das soll eine Ermutigung und eine Ermahnung sein, dass wir auf Christus bauen, dass wir dieses Fundament haben, dass wir es nicht im Fleisch vollenden wollen, wie die Galater, sondern dass wir ihn, der es angefangen hat, auch vollenden lassen sollen. Und er wird es tun. Gib Gott heute die Ehre und bau auf dieses Fundament auf. Diene ihm mit aufrichtigem Herzen, denn er hält auch einen Preis für dich bereit. Paulus war dankbar für die Tatsache der Errettung. Dafür, dass der, welcher ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi. Ein letzter Punkt, den wir uns zur Dankbarkeit anschauen wollen, ist die Dankbarkeit für die Anteilnahme der Philipper. Die Dankbarkeit für die Anteilnahme der Philipper. Dann heißt es in Philipper 1, Vers 7, es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Paulus, er macht hier keinen Hehl daraus, dass er sehr angetan ist von dem Zeugnis, das die Philipper sind. Und wie sehr er sie liebt. Er trägt sie in ihrem Herzen, dem Zentrum seiner Gedanken und Gefühle. Hier drückt er einmal mehr seine Dankbarkeit an der Gemeinschaft aus, die sie mit ihm hatten. Allerdings benutzt Paulus hier eine Steigerung des Wortes, das er in Vers 5 schon benutzt hat, als er von der Gemeinschaft am Evangelium sprach. Hier steht das Wort Synkoinonos, das euch einigen von euch auch bekannt vorkommt. Es ist das gleiche Wort, mit dem er die Epheser vor der Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis warnt. Es handelt sich um eine intime Partnerschaft oder eine Identifizierung mit etwas. Aktiv, intensiv und ausdauernd an etwas teilzuhaben. Die Philipper haben Paulus aktiv und intensiv unterstützt. Und zwar erstens in seinen Fesseln und zweitens in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. In seinen Fesseln, ihr wisst, dass Paulus in Rom inhaftiert war, dass es aber kein Gefängnis war, in dem er gefangen gehalten wurde, sondern dass er unter Hausarrest stand. Diese Tatsache hört sich für euch jetzt vielleicht erleichternd an, bringt aber dieselben Umstände mit sich, die ein Gefängnisaufenthalt damals mit sich gebracht hat. Ein Gefangener war im Endeffekt von seinen Freunden abhängig, wenn er mehr bekommen wollte als nur Wasser, Brot und das Nötigste, um am Leben zu bleiben. Und Paulus war ein solcher Gefangener. Und ihm ist sehr viel Segen widerfahren, wofür er seine Dankbarkeit auch an die Philipper ausdrückt. Wir erinnern uns, dass Timotheus bei ihm ist, dass Tychikus und Onesimus bei ihm waren, bis er sie losgeschickt hat, den Brief an die Epheser, Kolosser, aber auch Philemon zu überbringen. Er war mit Geschwistern gesegnet, die ihn in dieser Situation begleiteten. Und die Philipper haben daran teilgenommen, indem sie Epaphroditus sandten, um Paulus in seinem Leid, in seinen Fesseln zu unterstützen. Und wenn wir den Philipperbrief lesen, dann muss Epaphroditus einige Zeit bei Paulus gewesen sein, denn er ist todkrank gewesen und die Philipper haben das mitbekommen. Und die Tatsache zeigt, dass einige Zeit vergangen sein muss, weil zwischen Rom und Philippi circa 480 Kilometer Luftlinie lagen und die Reise einige Zeit gedauert haben muss, wenn man sich das auf einer Karte anschaut. Davon, dass die Philipper von Epaphroditus' Krankheit, von seinem Status erfahren haben, können wir in Kapitel 2 lesen. Und dann heißt es: Doch habe ich es für notwendig geachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, mein Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Mitgesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Epaphroditus muss einige Zeit dort gewesen sein, weil jemand ist zu den Philippern gesagt, hat ihnen gesagt, hey, Epaphroditus ist krank. Jemand muss das wieder nach Rom gebracht haben, dass Paulus und Epaphroditus mitkriegen, dass sie davon gehört haben. Und dann wurde Epaphroditus zurückgesandt. Ja, also Epaphroditus hat ihn in seinen Fesseln einige Zeit begleitet. Vorhin habe ich gesagt, dass ein Gefangener von seinen Freunden abhängig war, wenn er im Gefängnis saß. Und die Philipper wussten darum, sandten Epaphroditus, aber nicht ohne eine finanzielle Gabe. Diese Gabe sollte Paulus' Dienst, Paulus in seinen Fesseln unterstützen, den Dienst, den er sogar in der Gefangenschaft weiter verfolgte. Und die Diener des Kaisers das Evangelium brachte. Außerdem können wir stark davon ausgehen, dass die Philipper intensiv für Paulus' Dienst gebetet haben und für seine Situation. Sie waren aktiv an Paulus' Leid im Gefängnis beteiligt und diese Dankbarkeit drückt Paulus hier nochmal aus. Zum anderen waren sie daran beteiligt, das Evangelium zu bekräftigen und zu verteidigen. Und Paulus benutzt hier zwei juristische Begriffe, also Begriffe, die im Gericht benutzt wurden, verwendet wurden. Und das kann sich hier auf das Verhör in Rom beziehen, bei dem er das Evangelium verteidigte oder es bezieht sich wahrscheinlich eher auf die allgemeine Verteidigung des Glaubens, des Evangeliums, das ja Paulus' Dienst war. Die Philipper nahmen Anteil daran, das Evangelium zu verteidigen und Paulus in seinem Dienst aktiv und intensiv dazu unterstützen. Bei Angriffen auf das Evangelium blieben sie nicht ruhig, sondern sprechen dagegen und verteidigen das, was sie glauben. Doch sie verkündigen das Evangelium nicht nur, wenn Angriffe da waren, sondern beständig, auch durch ihr Leben, das noch einmal mehr zur Bekräftigung diente. Durch ihr Senden von Epaphroditus bekräftigten sie das Zeugnis des Evangeliums umso mehr. Die Wachen, die auf Paulus aufgepasst haben, sahen es wahrscheinlich selten, dass sich die Freunde so intensiv und so gut um einen Gefangenen kümmerten und dass sie so sehr Anteil nahmen, wie sie in Paulus' Gefangenschaft Anteil genommen haben. Neben dem Zeugnis, dass Epaphroditus und Timotheus waren, waren die Philipper ein Zeugnis. Sie hatten einen Anteil an der Bekräftigung des Evangeliums. Man wusste, woher Epaphroditus kam und woher das Geld kam, das die Philipper gesandt haben, um Paulus zu unterstützen. Und Paulus dankt den Philippern in Kapitel 4 offiziell für diese Gabe, die die Philipper gemacht haben. Dort schreibt er: Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde, also im Gefängnis, unter Hausarrest. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Hier das gleiche Wort, das in Kapitel 1 auftaucht, diese intensive Anteilnahme. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Haben wir vorhin schon gelesen. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gegeben. Die Gemeinde in Philippi hat verstanden, dass der Dienst unterstützt werden muss. Und hier können wir auch wieder sehen, was das für eine gute Gemeinde gewesen sein muss und wie sehr Paulus sich darüber freut. Sie kannten sich aus, sie wussten, wie man das Evangelium verteidigt, wie man es verkündigt, wie man es unterstützt. Und sie wussten um die Wichtigkeit, diejenigen zu unterstützen, die das Evangelium verkündigten und um des Evangeliums willen litten. Und darum wusste Paulus und bedankt sich inständig dafür. Er wusste, dass sie durch das, was sie taten, gesegnet werden und mit ihm intensive Gemeinschaft pflegten und somit auch die Gnade, die Paulus widerfahren ist, erfahren durften. Dafür war Paulus unendlich dankbar. Wie sehr nimmst du Anteil im Leben deiner Geschwister? Teilt ihr Leid, Kummer oder Sorgen, aber auch Freude, Gnade und Liebe miteinander? Weißt du, wie und wo du Anteil im Leben deines Nächsten nehmen kannst? Viele, wahrscheinlich alle von uns, haben Ungläubige in der Familie. Bei den einen ist die nahestehende Familie, bei den anderen sind es fernere Verwandte. Aber nimmst du Anteil daran, mit denen, die in ihrem direkten Umfeld das Evangelium verteidigen und bekräftigen müssen, und unterstützt du sie aktiv und intensiv? Das sollte eine weitere Herausforderung für uns heute sein. Denk darüber nach, wie du Anteil, wie du intensive Gemeinschaft am Leben deiner Geschwister haben kannst. Im letzten Vers, den wir heute betrachten wollen, Vers 8, unterstreicht Paulus seine Liebe zu den Philippern erneut und drückt sein Verlangen aus. Denn Gott ist mein Zeuge, heißt es in Vers 8, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Der Schwur, dass Gott Paulus Zeuge ist, den finden wir selten im Neuen Testament. Und hier dürfen wir ihn auch nicht mit dem jüdischen Bündnissystem sehen, der die Anwesenheit von mindestens zwei Zeugen benötigte, wenn ein Bund geschlossen wurde. Hier geht es tiefer. Dieser Schwur zeigt auf, dass Paulus sich auf den bezieht, der die Herzen als einziger kennt, Und man könnte ja auch sagen, dass das, was Paulus hier sagt, dass es mit Sicherheit das ist, was die Wahrheit vor Gott war. Und Gott als sein Zeuge, in dem, was er sagt, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Das ist das, wozu er Gott als Zeuge hinzuzieht. Das ist diese Wahrheit, die er unter der Berufung auf Gott macht, die Philipper mit seinen inneren Organen zu lieben, das tiefste Gefühl von Liebe für sie zu haben. Das ist das Wort, wenn er hier von der herzlichen Liebe schreibt. Zu lieben, wie Jesus Christus geliebt hat und sich für uns hingegeben hat als Schlachtopfer, wie wir in Epheser 5 lesen können. Und diese Liebe sollen wir auch nachahmen. Auf diese Liebe bezieht sich Paulus, wenn er von der herzlichen Liebe spricht. Er liebt sie mit der Liebe Christi, die selbstlos und aufopferungsvoll ist, die gar bereit ist, sich selbst hinzugeben, um des anderen willen. Man könnte den Teil des Verses auch folgendermaßen wiedergeben: Ich liebe euch in derselben Liebe, wie Christus selbst euch liebt. Oder meine Liebe euch gegenüber entspringt der Liebe, die uns Christus selbst gezeigt hat. Es ist die Liebe, die Christus offenbar gemacht hat, indem er am Kreuz für uns starb. Weiter hinten im Philipperbrief können wir sehen, dass Paulus die Philipper dazu aufruft, den anderen in Demut höher zu achten als sich selbst. Christus hat sich verleugnet, hat den anderen höher geachtet. Paulus hat den anderen höher geachtet als sich selbst. Könntest du hier mit Paulus einstimmen, wenn du an diese Gemeinde hier denkst? Verlangt es dich, hier zu sein, von ganzem Herzen und Gemeinschaft mit deinen Geschwistern zu haben? Oder ist es mehr ein Opfer, das du Sonntag für Sonntag aufbringst und dich eigentlich nur auf den Zeitpunkt freust, wo die Türen hier wieder geschlossen werden? Lasst uns danach streben, die Gemeinschaft hier mit der herzlichen Liebe Jesu Christi zu beleben, weiterzubeleben. Sonst sitzt hier ein Haufen von egoistischen Menschen, die nur das Ihre suchen und nicht für den anderen irgendwas tun würden, um Christi willen. Christus hat sein Leben für uns gegeben, aus Liebe. Wir sollen einander aufopferungsvoll und demütig lieben. Achte den anderen höher als dich selbst. Bist du darauf bedacht, Gott für deine Geschwister dankbar zu sein und jedes Mal, wenn du an sie denkst, für sie zu beten? Bist du dankbar für die Gemeinschaft, die du mit ihnen am Evangelium teilen darfst? Bist du mit Dank und Freude erfüllt, wenn du an die Errettung der anderen denkst? Und dass der, welcher ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi? Bist du dankbar für den aktiven, intensiven Einsatz deiner Geschwister um des Evangeliums willen? Und beteiligst du dich aktiv daran, das Evangelium zu verteidigen und zu bekräftigen? Liebst du deine Geschwister mit der Liebe, die Christus dir entgegengebracht hat? Diese Fragen stelle ich dir bewusst, damit du prüfen kannst, in welchen Bereichen du noch wachsen darfst oder sogar wachsen musst, wo du Gott um Vergebung bitten musst und eventuell sogar auf deinen Nächsten zugehen musst, um ihn um Vergebung zu bitten. Denk darüber nach, auch jetzt im Licht des Mahls des Herrn, wenn wir uns an die aufopfernde Liebe Christi erinnern, an das, was er für uns getan hat.